Janik? Klingt nach einer echten Type.
Du hast einen Expressbrief geschickt. An Brian.
Haare im Thunfisch, ein ALF-Podcast.
Shana will ich nicht. Ich möchte Batman.
Willi, ich glaube, meine Hand ist gebrochen. Lass mal sehen. Nein, ich denke, da ist nichts. Vielen Dank, Professor Röntgen.
Hier sind Illustrierte und ein hübsches Puzzlespiel. Es ist kaputt.
Hallo da draußen, das hier ist Haare im Thunfisch, ein ALF-Podcast und am Mikrofon sind wie immer zart wie Butter und schwerelos eure beiden Schindmähren von der Rennbahn. Das ist natürlich Blödsinn. Hier sind wie immer der Lars
und Brian.
Hallo.
Schindmähren, oh sehr schön.
Apropos Schindmähre, was macht denn dein Knie?
Danke fürs Kompliment. Also... ich habe bewusst Klompiment gesagt. Dem geht's gut, das ist wieder durchgeölt. Ich habe es ein paar Mal Gassi geführt. Und ja, generell bewege ich mich die letzten Wochen sowieso ein bisschen mehr. Das passt schon. Danke der Nachfrage. Wie geht's dir?
Oh, mir geht's gut. Es ist ja, ich habe mich ja nochmal aufs Fahrrad gesetzt heute Nachmittag und habe, ne, immer wenn ich so meine Notizen fertig habe und dann nochmal so ein bisschen Abstand brauche, bevor wir anfangen mit der Aufnahme, dann ist es schön, wenn alles quasi bereit ist und ich kann nochmal ein bisschen darüber nachdenken, ob ich vielleicht irgendwas vergessen habe und so oder ob ich vielleicht nochmal andere Schwerpunkte setzen will oder ob ich das eine rausschmeiß oder so. Und dann kann ich so ganz, ganz entspannt in die Aufnahme starten. Das ist immer ganz cool.
Sehr gut.
Aber sich durch diese warme Luft zu strampeln im Moment ist halt doch eine Herausforderung für so einen norddeutschen Organismus. Ich funktioniere irgendwie nur so bis 26 Grad oder so.
Ja,
das ist irgendwie beschwerlich.
Wie sagte heute, oder lass es mich so formulieren, ein Arbeitskollege von mir, der ist sehr touchy, also noch touchiger als ich eigentlich bin. Und er will immer umarmen und ich sagte zu ihm heute, nein, nicht bei der Hitze. Und er meinte, ja, deine Frau hat sich umarmen lassen. Ach ja, die ist ja hitzebeständiger als du. Das ist gut. Fand ich gut. Ja, meine Frau ist tatsächlich wesentlich hitzebeständiger, als ich jetzt weiter vorname.
Adria gestellt.
Ja, genau. Mit Olivenöl eingeölt in 40 Grad liege. Sie sagt immer, alles unter 25 Grad ist Winter. Und... ja, sie ist also quasi das komplette Gegenteil zu dir und mir. Ich würde ja gerne nach Island ziehen, aber das möchte ich nicht.
Ja, ich glaube, ich würde sagen, zu viert machen wir das dann doch irgendwann. Brian, hast du Bock auf ein paar Social-Media-Rückmeldungen?
Yes, my dear, habe ich.
Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, es ist ja gerade Sommer, so viel wird gerade nicht geschrieben, aber ein bisschen kommt dann doch immer rein. Ich hätte da was, jemand namens CL schreibt auf Spotify zu gestatten, mein Name ist Schlegel, schreibt da, Alf schmeißt eine weiße Frauenunterhose an den Türgriff der Schlafzimmertür. Und ich kann mich an diese Szene nicht erinnern und ich habe so ein bisschen durchgeblättert heute Nachmittag nochmal, ich finde die Szene nicht. Kann mir bitte jemand mal die Minutenangabe, wo dieser Wurf der Frauenunterhose an den Türgriff passieren soll, mal rüberwachsen lassen, weil
ich
das
glaube,
interessiert mich.
Ich habe eine Vermutung. Ich glaube, Stritch, da kommen wir auch noch drauf. Ich glaube, er verwechselt das mit die Nacht, in der die Pizza kam, als Alf nämlich das Kleid trägt und die Tenners gerade ins Schlafzimmer kommen, wirft er was über seine Schulter, wo ich denke, dass es tatsächlich eine weiße Frauenunterhose sein könnte, die dann an der Türklinke hängen bleibt.
Und vielleicht kam das bei den Clips vor, das könnte natürlich sein. Ich habe mir natürlich bloß die Schlafzimmer-Szenen von der, also die originären Schlafzimmer-Szenen von der Schlegelfolge angeguckt. Also dort, wo Alf zum Beispiel mit Willy da am Anfang
Du hast, sitzt. Du hast recht, das ist ein Recap zu Die Nacht, in der die Pizza kam. Bin ich mir ziemlich sicher. Also Stritch, wenn das nicht stimmt, antworte uns nochmal.
Mhm. Alex schreibt.
Entschuldigung.
Alex schreibt auf Spotify zu Das Fenster zum Garten. James Stewart, nicht Stewart Granger.
Oh Gott. Ist der Fauxpas mir wieder unterlaufen?
Ja.
Oh,
Alex, das kannst du nicht wissen. Der Brian macht sowas extra.
Nee, da bin ich viel zu ehrlich. Das geht nicht. Kam ich denn auf Stewart Granger?
Stewart Granger war der Typ, der auch eine sehr, ich glaube so 40er, 50er doch eine ansehnliche Filmkarriere hatte und der trat denn hier in Europa nochmal in Erscheinung in den Winnetou-Verfilmungen als Old Firehand, ne?
Genau, und da hatten du und ich es, glaube ich, drüber. Ich weiß nicht, oder mit jemand anders, das hat sich in meinem Kopf. Natürlich, lieber, wie hieß er doch gleich?
Alex.
Lieber Alex, es ist natürlich James Stewart. Ja.
Genau. Ich habe einen Fun-Fact an der Stelle, ich habe nachgeguckt. Stuart Granger hat seinen Namen tatsächlich geändert, weil er qua Geburt auch James Stewart heißt.
Ihr ändert euren Namen in Thompson. Gut, ist wieder was anderes.
Ja, bei der Folge sind wir noch nicht mehr, lieber Brian. Doch. Welche Folge besprechen wir denn heute überhaupt?
Ach, sind wir schon fertig?
Ja.
Hi, da guck. Wir sind bei Schulden und Sühne. Und tatsächlich hättest du mich in der letzten Folge nicht darauf hingewiesen, dass wir heute Schulden und Sühne besprechen. Ich lese die ganze Zeit immer Schuld und Sühne.
Genau. Das ist ja auch die Anspielung auf genau diese Redewendung.
Ah, okay. Gut, aber es ist Schulden und Sühne, nicht wie in meinem komisch verquerten Kopf. Schuld und Sühne, Erstausstrahlung in Deutschland am 3.5.1988, Erstausstrahlung USA 6. April 1987. Der Originaltitel ist The Gambler. Passt,
oh, wie ich finde. Oh, lass mich raten.
Passt, wie ich finde, besser zu der Folge als Schulden und Sühne. Ja, rate bitte.
Kenny Rogers.
Du bist gut. Mit meiner Hilfe kannst du der Beste werden. Aber, jetzt kommt das Aber. Der Song ist geschrieben von einem gewissen Menschen, der Don Schlitz heißt.
Nicht Don Schnulze?
Okay. Nein, nicht Don Schnulze, sondern Don Schlitz. Und Berühmtheit erlangte dieser Song tatsächlich, wie du sagtest, durch die Coverversion von eben jenem Kenny Rogers. Und der Song wurde auch von mehreren Künstlern tatsächlich gecovert. Was viel interessanter ist, ich möchte dieser Künstlerin gar nicht so eine große Bühne geben. Es ist nicht zu verwechseln mit dem Song Gambler von Madonna aus dem Jahr 1984 zum Soundtrack von dem Film Vision Quest. Das ist mir nur bei der Recherche ein bisschen aufgefallen. Aber ja, du hast recht, Kenny Rogers hat ihn berühmt gemacht, aber er hat ihn nicht geschrieben, er hat ihn tatsächlich gecovert.
Ja, das ist ja öfter vorgekommen.
Ja, hatten wir ja auch in der letzten Folge, dass der Folgentitel von verschiedensten Künstlern aufgeführt wurde. Wenn wir schon bei Künstlern sind, die Überleitung war nichts, aber wir gehen trotzdem einfach in den Prolog.
In die Küche.
In die Küche. Die Tanners veranstalten offensichtlich einen Garagenverkauf. Ich habe mir tatsächlich...
Etwas Uramerikanisches, ne?
Ja.
So ein Garagenverkauf, so ein Garage Sale.
Da kommen ja noch mehr amerikanische Dinge. Gut, ist heutzutage oder auch schon ein paar Jährchen länger hier, ist auch Usus. Es kommt irgendwie, wie gesagt, ich habe mir zum Prolog nicht wirklich viel aufnotiert, weil ich finde, da ist nicht so wirklich viel Schmissiges dabei, außer dass Willy irgendwann sagt, nicht dieses Schiff, das ist doch die Ninja. Das wird uns noch begleiten. Alf, also in der Küche wird brav gepackt, geguckt. Alf schaut durch die Durchreiche. Jemand sollte mal die Kreditkarten wegnehmen. Es geht also scheinbar um Geld. Und er hinterfragt dann natürlich, was die Tanners da machen. Und es kommt das Thema Löschung auf, eine Hypothek. Und das Einzige, was mir da wirklich hängen geblieben ist, weil ich fand den Prolog auch wirklich so gut. Na, und deswegen der Garagenverkauf. Ihr verkauft die Garage? Wo lagert ihr dann die ganzen Feuerlöscher? Weil, ne, Löschung und so. Wenn dir da spezielle Dinge hängen geblieben sind, dann bitte rette mich, mir tatsächlich nicht.
Sind mir. Er spricht im Deutschen tatsächlich von einer Löschung. Es geht ja um die Hypothek.
Ja.
Und das verwundert ihn, weil, naja, um zu löschen, gibt es seiner Meinung nach Dinge, die günstiger sind. Also Feuerlöscher bekäme man doch viel, viel günstiger als für den Betrag, der da für die Löschung vorgesehen ist. Im Englischen ist es was anderes. Da wird von einer Balloon Payment gesprochen. Das ist ein Ballonkredit. Ich weiß gar nicht, da müsste man mal die Leute fragen, die schon mal so vor ihrem Bankberater gesessen haben, wenn sie noch einen ihr eigen nennen und sich nicht irgendwie durch eine Hotline kämpfen müssen bei einer Direktbank. Ob sowas in Deutschland überhaupt gibt, das weiß ich gar nicht. So ein Ballonkredit. Aber
glaube,
das scheint
ja
mir in den Staaten so ein Ding zu sein. Ballonkredit bedeutet im Endeffekt, dass die Schlussrate ziemlich groß sein kann. Ne? Also du zahlst relativ moderate Raten über die Monate und Jahre und am Ende kommt nochmal der fette Batzen. Das ist ein Ballonkredit, ein Balloon Payment. Und Alf wundert sich auch im Englischen über dieses Wort, weil er sagt, mein Gott, du bekommst eine ganze Packung Ballons schon für 69 Cent.
Aha. Das ist aber gut transponiert ins Deutsche, damit Löschung genau. Und Feuerlöscher.
Genau, Feuerlöscher einfach, ja auch ja. Schon, keine Ahnung, $50 oder was er da sagt, ne, man da bekommt.
Ja, genau. Ja.
Genau, das ist auch das Einzige, was mir aufgefallen ist. Wir können sowas von in die Eröffnungsmucke und dann ins Wohnzimmer gehen.
La la la, da da da, okay, ich lasse das. Wir sind bei Akt 1. Und da geht's für mich schon los. Willy und Alf sitzen am Tisch. Dir ist klar, was eine Löschung bedeutet. Und du weißt, was ein Garagenverkauf ist. Ja, könntest du mir nochmal erklären, was Säkularhumanismus bedeutet? Nein.
Säkularhumanismus.
Das ist unglaublich. Das hat mich, also liebe Zuhörende, wir ja alle wisst, Lars und ich haben ja jede Alf-Folge mindestens 5-mal gesehen und das ist vielleicht untertrieben. Aber beim ersten Mal, das kam so aus dem Nichts. Könntest du mir nochmal erklären, was Säkularhumanismus bedeutet?
Man kann nicht genug über Säkularhumanismus reden, gerade heutzutage.
Ich könnte
Leute,
dir gar,
die da so esoterisch sind.
Ich könnte dir ohne zu googeln gar nicht. Ich habe Humanismus mal in Geschichte gehört, Säkularhumanismus in der Kombination. Ach nee, ich versuch's das gar nicht. Ich verdränge das.
Ja, gibt einen schönen Wikipedia-Artikel. Jetzt habt ihr eine Hausaufgabe da draußen. So.
Ich auch?
Ja.
Och, bitte doch nicht. Ich habe bald Wochenende.
Und das in den Ferien.
Oh, auch das noch. Ich habe keine Ferien. Egal. Es geht dann nochmal um den Garagenverkauf. Alf sorgt sich immer noch, dass es eben um die Hypothek geht, ob die Tanners Geld brauchen. Und sie betonen nochmals, es geht nicht um die Hypothek, sie brauchen Platz. Und die Flasche wäre so schön, wenn nicht so ein dämliches Schiff da drin stecken würde. Und dann kommt mal wieder das, was ich sehr liebe, und das weiß ich, das liebst du auch, das Puppenspiel. Denn auftritt Brian und Lynn, und Lynn sagt, wir sollen auch Muffy Bear verkaufen, und Brian sagt, und Scooter, und die Puppe, nein, und schlägt danach die Hand vor den Mund. So als, oh Gott, ich misch mich da nicht ein. So gut. Nein!
Er hätte weniger Probleme damit, wenn die Smurf-Uhr unter den Hammer käme.
Ja. Ihr findet mich in Brians Zimmer, zusammen mit diesem blauen, grinsenden Idioten. Ich muss jetzt ganz blöd fragen, waren wir da schon? Nee, oder?
Nein, ich glaube nicht.
Die Smurf, egal. Wir kommen auf jeden Fall hin. Was jetzt passiert, ist quasi zeitgleich. Kate kommt ums Eck, hat einen Hockeyschläger um, während Willy, der Patriarch, er ist ja eigentlich sehr reasonable, Anglizismus, einer muss mindestens sein, und auch...
Ich wusste, dass das Adjektiv kommt, ich wusste gar nicht warum. Ich habe damit gerechnet.
Und er ist fair und gerecht und er sagt, wir müssen das jetzt ganz konsequent durch... Nein, nicht mein Hockeyschläger, das geht zu weit.
Also das ist die sentimentale Seite. Nun,
genau.
Die hat er offenbar auch, dass er eben auch ein paar Sachen hat, an denen er sehr hängt.
Freut euch auf noch ein, zwei, drei schöne Willy-Momente in dieser Folge. Es ist supi. Aber wer tritt jetzt auf und kommt durch die Tür, mein lieber Lars?
Oh, herrlich. Großmutter Dorothy.
Genau. Die den Außerirdischen komplett ignoriert. Sich auf die Couch setzt und offensichtlich ein Pferderennen anschaut. Komm schon, zart wie Butter. Zart wie Butter. Ich habe dieses Konzept von diesen komischen Pferdenamen im Rennsport, nenne ich es jetzt mal, oder auch im Dressurreiten, ich habe dieses Konzept noch nie verstanden. Wird sich auch mir nie erschließen.
Ja, und irgendwelche Hunde haben adlige Namen, ne? Also, ich weiß nicht, das ist irgendwie...
Fritz von Fingerhoff.
Mir ist übrigens auch gefallen, als Dorothy reinkommt, reitet Alf im Original weiter auf dem Knock-Knock, auf dem Klopf-Klopf herum, das Dorothy gesagt hat. Weil so im Englischen ja oft zugegebenermaßen schlechte Jokes
anfangen.
Und Alf wissen möchte, wie der Witz denn nun weitergeht. Im Deutschen sind diese Knock-Knock-Witze nicht so landläufig. In der Synchro hat man das so umgebaut, dass Alf sich einfach nur darüber beschwert, dass Dorothy ihn ignoriert, was ja faktisch ebenfalls passiert und deshalb auch gut passt in dieser Szene.
Ah, aber eigentlich erzählt sie ihm den Witz nicht weiter. Okay,
genau. Cool. Und er beschwert sich darüber, er will einfach wissen, wie es weitergeht. Und er funkt dann auch noch Linda zwischen und sagt, Mensch, jetzt versau die Pointe nicht oder sowas in der Art.
Ja. Sehr schön. Das Pferd, auf das Großmama Dorothy, zart wie Butter, offensichtlich gewettet hat, hat gewonnen. Was natürlich die nun auftretende Kate etwas irritiert. Die fragt, wie lange wettest du denn schon beim Pferderennen? Und sie sagt, mein ganzes Leben lang. Und wie viel sie gewonnen hat, $300. Und Kate immer weiter, das ist so ein kurzes, oh, wieso ist es kein Mutter-Tochter-Moment? Wieso hast du mich denn nicht mit auf die Rennbahn genommen? Und ich gehe doch selbst nie auf die Rennbahn. Da trifft man so viele widerliche Elemente. Ich habe einen Buchbacher. Das wäre jetzt nicht so witzig, wenn der Außerirdische, der immer noch hinter der Couch steht, sagen würde, oder er sagt es tatsächlich, was ist ein Buchmacher? Und Kate sagt, ein widerliches Element.
Ja.
Und in diesem Moment kommt Willy rein. Kate fragt ihn, Willy, wusstest du, dass meine Mutter auf Pferderennen wettet? Ja. Und dann noch dieses, wie viel hast du gewonnen? $300? Oh, das ist ja noch besser als letzte Woche. Also Willy und Dorothy haben scheinbar dann doch eine nicht so ganz schlechte Beziehung, wie es in vorherigen Folgen.
Nee, es ist auf jeden Fall kontinuierlich besser geworden.
Ja.
Und ich finde es lustig, dass wir hier eine neue Seite an Dorothy entdecken und Kate eben auch.
Ja.
Das finde ich interessant an der Stelle. Also wir lernen hier Willy nochmal auf eine sentimentale Seite kennen. Und ja, Oma Dorothy ist eine echte Zockerliesel, ja.
Ja, und Nick der Fisch ist ja schließlich kein widerliches Element. Das kam vorher noch. Ich habe mich in meinen Notizen vergaloppiert. Aber das ist ja nicht weiter schlimm. Wir merken uns auch bitte Nick den Fisch. Die Tanners, bis auf Oma Dorothy und Alf, ziehen ab, denn der Garagenverkauf geht ja schließlich weiter. Und Alf möchte alles über die Wetten wissen. Und da merkt man jetzt schon, er macht sich Sorgen, dass die Tanners Schulden haben. Und? Dass er auch, da lernen wir jetzt auch was über Alf, dass er eine helfende Art hat. Weil, ne? It's likewise. Wie wir es ja bei der Rollentausch hatten. Hast du dir jemals gewünscht? Ah, naja, das ist nicht der Rollentausch, das ist eine Reise durch die Nacht. Hast du jemanden, ne? Beim Rollentausch war es aber genauso. Ne? Ich beschütze dich doch und so. Ne? Und so ist es. Alf returned in favor oder will es zumindest tun. Jeder Zuhörende kann sich denken, dass es wahrscheinlich nach hinten losgeht. Auf jeden Fall möchte alles über Wetten wissen. Und ob Dorothy, da kommt auch ein Spitzengag nämlich noch, und ob Dorothy $50 für ihn als Wette platzieren könnte. Und Dorothy sagt, warst du schon wieder in meinem Portemonnaie? Ja, du hast übrigens keine Pfefferminzplättchen mehr. Und reasonable, woher hast du die $50? Einnahmen aus Rabattmarken. Und jetzt sind meine Notizen hier ein bisschen komisch. Sie sagt dann irgendwas wieder über Nick Minz und Alf irgendwas wie, du hast kein Pfefferminz mehr oder nein, danke, im Moment nicht. Ach so, genau. Du platzierst eine Wette bei Nick dem Fisch. Minz. Nein, danke, du hast keine mehr. So, ganz kurz.
Und sie, gut.
Und sie möchte das nicht tun und jetzt kommt auch wieder was, wo ihr euch merken müsst. Er zieht Dorothy am Rock, das immer wieder beim Puppenspiel.
Ja, ja. Du hast doch gemeint, Alf hängt Dorothy buchstäblich am Rockzipfel. Und das ist das erste Mal von dreien in dieser Folge, dass Alf bei verschiedenen Familienmitgliedern, und es sind immer verschiedene Familienmitglieder, an der Kleidung reißt. Man hat ja oft so textliche Running Gags in Sitcoms, aber nicht immer visuelle. Und das ist so einer.
Ja.
Das gefällt mir sehr, sehr gut.
Und den habe ich mir nämlich auch aufnotiert.
Mir sind noch zwei Sachen aufgefallen,
bevor
du ins Schlafzimmer schalten möchtest wahrscheinlich. Du hast einen wunderschönen Gag, hast du übersprungen, der einen anderen nach sich zieht, nämlich die Sache mit, dass Kate zu Dorothy sagt, ich kann mir dich nicht auf einer Rennbahn vorstellen. Und Alf sagt, ja, sie wäre ein hervorragendes Rennpferd.
Ha!
Und, genau. Und dann sagt Dorothy doch, wie lange dauert es, dir jedes Haar einzeln auszureißen. Und da sagt Alf, flink wie du bist, 2 Stunden.
Ja. Sehr gut.
Und das ist um Klassen besser als das Original. Da sagt er nämlich einfach nur about 2 hours. Und er sagt im Deutschen, flink wie du bist, 2 Stunden. Großartig. Das versöhnt mich mit etwas, worüber ich mich geärgert habe im Englischen oder als ich das Englische dann gehört habe, ist, wird mal wieder im Original von der Alien Task Force gesprochen.
Ah, ich spende mein ganzes Geld.
Der Internationalen Vereinigung gegen Außerirdische. Ja. Und das ist wieder die berühmte Alien Task Force in Edwards, die hier schon wieder mal anders übersetzt wird. Also das, ne? Wir hatten aus der letzten Folge mit der Continuity, also das haut bei der Alien Task Force überhaupt nicht hin. Das ist mal das, dann ist es mal das und dann wird es noch anders. Nee. Aber im Großen und Ganzen, also das mit dem Flink, wie du bist, 2 Stunden. Ich hab Scheiße geschrien vor Lachen. Ja. Großartig.
Aber da habe ich auch gelacht, aber wieso habe ich mir das denn aufgeschrieben? Wieso? Sie geben ein gutes Rennpferd ab. und jetzt? Jetzt helfen mir aber am Ende der Szene nochmal, wenn Dorothy verschwindet und Alf nochmal zurückwirft und es war eine brillante Retourkutsche. Was kam da im Vorfeld? Ach, ist ja auch nicht weiter schlimm.
Ging's da um den Erbteil?
Ich glaube, der Erbteil, ja. Ja, natürlich, es war der Erbteil, aber das für mich Lustigste am Abschluss der Szene ist, als sie sagt, es war eine brillante Retourkutsche und durch die Küchentür verschwindet, wie die Puppe abwinkt. Also Bud Spencer-mäßig.
Sehr gut. Hat sowieso eine Macke.
Genau das, dieses Abwinken, nicht Bud Spencer-Talentzell. Ne? Er hat sowieso eine Macke. Markieren wir mal den Akt Nummer 2.
Ja.
Jetzt habe ich mal eine gute Überleitung gemacht. Markieren wir den Akt Nummer 2 im Schlafzimmer. Alf will scheinbar telefonieren und Kate und Willy kommen aus dem Bad. Und ist dir aufgefallen, wie die Puppe erschrickt und schnell auflegt?
Ja.
Das ist so gut. Was haltet ihr denn von Anklopfen? Diese Unverschämtheit. Er ist im Schlafzimmer von Willy und Kate. Er macht auch dann ein bisschen schlüpfrige Anspielungen und hätte ja eine Überraschung für sie. Und das hat mich echt gewundert. Sie verlassen wirklich das Schlafzimmer und lassen Alf telefonieren.
Ja, das ist das erste Ungewöhnliche. Und wenn ich das sagen darf, ich finde übrigens, dass diese Szene im Schlafzimmer null Sinn macht. Aber null.
Ja.
Im Hause Tanner gibt es mehr Telefone als Feuerlöscher. Alf muss meines Erachtens nicht aus dem Elternschlafzimmer heraus den Fisch anfunken, um ungestört zu sein.
Genau, er hätte
das kann er auch in der Küche machen oder im Wohnzimmer oder wo auch.
Sofern Willy und Kate ja auch gerade tatsächlich im Bad waren. Ja, diese Szene hat so ein bisschen Filler-Charakter irgendwie für mich. Und da passiert auch nicht wirklich was Großes.
Nee.
Deswegen überspringen wir das ganz, ganz, ganz fix. Alf telefoniert tatsächlich, nachdem Willy die Tür tatsächlich zugemacht hat. Hallo? Spricht dort der Fisch? Und da geht schon die Blende in den nächsten Akt. Denn Alf verfolgt Pferderennen zu klassischer, wie soll ich das nennen? Stummfilm Gambling Musik? Kann man das so nennen?
Ja. Ich hätte jetzt gesagt, mit einem Hauch von Dixieland.
Ja, danke. Das habe ich gesucht. Dixieland. Dieses. So ein bisschen. Auf jeden Fall scheint Alf tatsächlich was gewonnen zu haben. Und er ruft Nick, Alf. Und rechnet irgendwie komplett falsch, weil er ist der Meinung, er hat 3 Millionen gewonnen. Was, 6 Millionen? Nee, 3.
Ja.
Aber es sind halt nur $300. Und der Fisch soll weiter Wetten platzieren. Da kommt schon die nächste Blende zum nächsten Rennen. Das geht jetzt alles relativ schnell. Und er telefoniert immer wieder mit dem Fisch. Der soll Wetten platzieren und die Wettansagen werden immer professioneller.
Richtig. Da ist mir was aufgefallen. Das ist ja auch wieder so ein Dreiklang, wie wir es in der letzten Folge hatten, wo Alf dreimal versucht, diesen Zahn irgendwie erst über den Paketboten, dann am Ende übers Reisebüro irgendwie zu Brian zu bringen. Und hier haben wir auch wieder einen Dreiklang. Wir haben einmal Alf am Sekretär beziehungsweise am Radio, wie er dem Rennen lauscht. Dann Alf in der Küche an der Schwarz-Weiß-Schachtel mit dem Briefmarkenschirm. Da verfolgt er auch das Rennen. Und dann zum dritten Alf in der Garage am Computer.
Ja.
Und das finde ich auch einen schönen Dreiklang. Da ist auch noch so ein toller Satz, wo er sagt, ich habe ein goldenes Händchen dafür. Dann sagt er im Englischen, I've got the Midas Touch. Da dachte ich an den Song von Shirley Bassey, Goldfinger. Da kommt's, ne? The Midas Touch.
Midas Touch?
The Spider's Touch from Mr. Goldfinger, ja.
Midas Touch ist auch ein schöner Song von The Red Chord. Das ist eher so in die Krachrichtung. Die Band gibt's leider seit 2007 nicht mehr, was ich sehr schade finde. Aber egal, I got the Midas Touch, sehr schön. Aber da ist mir noch was
aufgefallen. Und die Hälfte der kurzen Küchenszene und die in der Garage sind in den Versionen, die ich gesehen habe. Und ich habe es mir im Streaming angeguckt und ich habe es mir auf der DVD angeguckt, sind nicht synchronisiert. Und ich habe das Gefühl, dass die im Deutschen gekürzt wurden, weil du hast gesagt, es wird immer professioneller. Und irgendwann ist es wirklich so Wettblabla. Ich meine, die hätten sich für mich auch über Skat oder Poker unterhalten können. Ich hätte nichts gerafft. Und ich glaube, dass man da einen Cut gemacht hat bei der Ausstrahlung damals im ZDF. Und hat das kürzer gemacht, weil man sich da keine. Oder vielleicht hat der Übersetzer auch gesagt, ich habe keine Ahnung, wovon die da reden. Ich raff das nicht, lass uns die Szene irgendwie kürzen. Kann sehr gut sein.
Also was mir tatsächlich noch aufgefallen ist, bei dem letzten Telefonat, als Alf sagt, und meine Empfehlung an das Fischweib.
Ja.
Moment. Dann hört die Synchro auf, aber die Puppe bewegt noch weiter den Mund. Für ein oder zwei Sekunden.
Ja. Ja, da habe ich nachher auch noch was ganz anderes.
Oh, da bin ich gespannt.
Wir hatten das ja oft, dass die Puppe den Mund aufmacht und im Original gar nichts sagt. Dann hatten wir auch mal die Situation, wo die Puppe weiterredet. Und das ist jetzt auch wieder so ein Moment. Den Moment hatten wir aber auch schon mal, dass man wirklich gut gesehen hat, dass die Puppe noch irgendwas zu sagen hat, man aber aus irgendeinem Grund da einen Cut gemacht hat in der Synchronisation oder vielleicht auch in der Vertonung im Original. Also ja, sowas gibt's offenbar. Und das rutscht dann so durch.
Okay. Ist ja bei fast, oder nicht bei fast jeder, ist ja bei vielen Brand-Synchros so. Ich sag nur, vier Fäuste für ein Halleluja, ne? Ganz gut. Hoffentlich halt's die Hosen aus und Bud Spencer bewegt die Lippen nicht. Aber egal.
Ja. Und Terence Hill sagt beim Schmatzen, schmeckt gar nicht mal so gut. Ja, dabei isst er einfach.
Und das Pferd, boah, ist doch scharf. Aber schärfen wir unsere Sinne für Akt 4.
Oh Mann, jetzt kommt's.
Die Überleitungen werden besser. Wir sind im Wohnzimmer. Dorothy erscheint und fragt ganz konstatiert, ob denn die Nachbarn auch einen Garagenverkauf machen, weil es steht ein abgetragenes Sofa und was steht noch vor der Tür? Das Sofa?
Stühle?
Genau.
Stühle?
Ah, das sind Jörg Marnix. Das sieht bei denen immer so aus. Aber wir wollen uns da gar nicht zu lang aufhalten. Kate und Dorothy gehen zurück zum Garagenverkauf. In dem Moment kommt Willy aus der Küchentür und hat offensichtlich die Ninja und seinen Hockeyschläger vom Garagenverkauf evakuiert.
Großartig. Eine Rettungsaktion.
Ja. Und jetzt wird's schön. Alf sieht das Pferderennen. Willy kommt dazu. Es geht darum, wieso schaut Alf Pferderennen. Ja, das hat was mit der Überraschung zu tun. Beachte vor allem das Pferd mit der Nummer 9. Dass das gerade gestürzt ist. Oh, es scheint nicht wieder aufzustehen. Alf sagt dann auch noch irgendwas, aber ich glaube, es geht dann auch nur noch ums Aufstehen.
Brian, ja. Willy hat mittlerweile so viel mit Alf erlebt. Wieso rafft er nicht, dass Alf nur aus einem einzigen Grund so verbissen dieses Pferderennen verfolgt? Nämlich, dass er am Wetten ist.
Kann ich dir sagen. Weil er zu sehr in seiner Nostalgik verhangen ist mit seinem Hockeyschläger und der Ninja.
Ich werde dich gleich noch widerlegen, aber führe erstmal fort.
Okay, Mist. Ich dachte, das wäre plausibel. Naja. Auf jeden Fall Abgang Willy und Alf nimmt das Telefon. Und jetzt, bitte, ich übergebe an dich. Das war dein Teaser von der letzten Folge für diese hier heute.
Must I, Miss Sophie?
The same procedure as seit 3 Wochen und mir fällt nichts Besseres ein. Es war fast so gut wie Willy in, ne? Bühne frei für Spargelspitzen.
Na gut. Nick? Alf? Dieses Rennen zählt nicht, oder? Schon gut, schon gut. Wie viel habe ich gewonnen? Oh. Also dann, wie viel habe ich verloren?
Oh!
Und jetzt kommt der absolute Überknaller. Das ist im Original stummes Puppenspiel. Es gibt kein Oh.
Ah, okay.
Es ist einfach nur, ne, das berühmte Alf zieht, ne, ja. Den Kopf ein bisschen zurück, Nase so ein bisschen eingekräuselt und ja, kein Laut.
Hm. Und dann kommt ja auch noch Dorothy, ne?
Ja.
Wo sich Alf dann erkundigt, wie denn ein Buchmacher reagieren würde, wenn man ihm so circa $6,000 schuldet. Naja, dann nehme ich an, man würde ihm zum Beispiel die Beine brechen. Und die Puppe wieder, dieses Nase zusammenziehen. Abgang Dorothy und er brüllt nochmal in den Fernseher. Steh auf!
Darf ich eine Frage fragen?
Fragen Sie eine Frage.
Ist das nicht Kate, die reinkommt?
Es ist Kate, natürlich.
Genau. Weil das ist nämlich mein Punkt an dieser Stelle, Brian. Als Alf Kate diese hypothetische Frage zu Wettschulden.
Warum genau, erkennt sie es nicht?
Zu Wettschulden im Allgemeinen steht,
ja.
Rafft sie auch nichts. Und ich kann sie sagen, das ist sowohl bei Willy als auch bei Kate nur aus dramaturgischen Gründen, dass sie dümmer gemacht werden.
Ja.
Weil eigentlich kennen sie ihren Außerirdischen schon zur Genüge.
Ja. Und er fängt ja auch schon, nehmen wir mal an, eine gewisse Person würde einer gewissen Person Geld schulden. Na, gewisse, und wer solche Sätze einleitet, grundsätzlich, man ist es immer er selber. Das ist so ähnlich wie, ja, ich frage für einen Freund.
Genau. Schreibst du immer noch an diese
Briefkastentante?
Ja, herrlich, unsere Assoziation.
Ja.
Aber genialer Abschluss für diese Szene, das hast du schon gesagt, dass Alf noch einmal, steh auf, in Richtung des Fernsehers brüllt.
Steh auf.
Wie sagst du immer, Brian, priceless?
Oh, und das ist ein Zitat aus der Nackten Kanone Teil 1 von dem fantastischen Ricardo Montalban in der im englischen O-Ton. Ne? Fine officer. Oh, yes, Lieutenant. Everything here. Ming Vases, Gainsboroughs, priceless. Großartig. Großartig. Großartig ist auch, was jetzt passiert, denn wir gehen in die Garage. Alf versucht scheinbar irgendwie seinen Kram, den er noch aus seinem Raumschiff hatte, zu dem Garagenverkauf anzubieten. Ne? Er möchte natürlich Wucherpreise dafür. Da ist dann das melmakianische Überlebensmesser. Es hat ja gar keine Klinge. Das Leben war nicht so gefährlich auf Melmak. Das fand ich schön. Das melmakianische Überlebensmesser, das keine Klinge hat. Und da sind sie. Die Booyah-Baseball-Karten.
Ja.
Die Booyah-Baseball-Karten. Und er bietet sie zum Verkauf an. Und da kommt jetzt das zweite Mal der Textilvorfall.
Der Textilvorfall? Ja.
Wenn Lynn die Karten so durchblättert und Alf sagt dann noch, was würdest du mir dafür geben? Ja, er labert vorher irgendwas mit, ich lege noch ein Pfannen- und Topfset mit drauf, ne, wie man es so aus diesen Verkaufs...
Wie im Teleshopping.
Genau. Ja. Ne? $3. Verkauft. Aber ich kaufe das nicht. Und dann greift die Puppe Lynn an den Pullover und ist völlig verzweifelt. Aber wir waren uns einig.
We had a deal.
Also man merkt, er ist am Rande, wirklich am Rande der Verzweiflung. Wir werden auch lernen, warum er am Rande der Verzweiflung ist. Aber jetzt schalten wir vor die Garage. Aber Lars, du hast angehoben zu deinem klassischen Stopp.
Oh Gott, du kennst mich schon so gut. Wir haben hier einen fiesen Übersetzungsfehler in der Garagenszene.
Okay.
Da Alf ja schwant, dass er die Tenners in finanzielle Nöte gebracht hat durch seine Wettschulden, fragt er Lynn, nee, und das wird genau im Deutschen nicht klar, er fragt komischerweise Lynn, musst du heute wirklich nicht aufs College gehen?
Stimmt, das habe ich auch nicht verstanden.
Und das ist, Und das ist eine falsche Übersetzung, weil zu diesem Zeitpunkt, und liebe Zuhörende, liebe Thunfischende.
Liebe Thunfische.
Bitte korrigiert mich. Genau. Liebe haarige Thunfische da draußen, korrigiert mich. Aber ich glaube, die College-Diskussion mit Lynn, die kommt erst später. Lynn geht aktuell noch zur Schule, und dass man sie später nochmal irgendwie weit weg auf einen College schicken kann, was vielleicht wegen Alf nicht geht, sondern sie stattdessen eine staatliche Ausbildung bekommt auf einer staatlichen Schule. Das kommt erst viel, viel später. Und weil im Original sagt er, do you really need to go to college? Also musst du wirklich aufs College gehen.
Wegen der Kohle.
Und genau, und das ist in die Zukunft gerichtet, diese Frage. Ja, wegen der Kohle. Na, kannst du nicht dir einfach nach der Schule eine Ausbildung suchen, so nach dem Motto?
Das hätte man leicht umschiffen können, indem man Alf sagen lässt, willst du wirklich später aufs College gehen? Zum Beispiel.
Genau.
Ja.
Genau.
Aber das ist ja krass.
Ich halte das für einen Flüchtigkeitsfehler.
Ja.
Das ist einfach ein Flüchtigkeitsfehler. Das ist etwas, da wird oft eine Rohübersetzung gemacht, wenn sowas ins Deutsche übertragen wird. Und von dieser Rohübersetzung aus baut man denn die Dialoge zusammen. Ne, das sind zwei unterschiedliche Arbeitsschritte, sehr oft. Ich habe da mal mit einer Übersetzerin mich drüber unterhalten, die Rohübersetzung damals für Sabrina total verhext gemacht hat. Das erste ist eine Rohübersetzung, und dann später bastelst du so die Dialoge so, dass sie auf die Lippen passen. Aber das eine folgt nach dem anderen. Und ich glaube, das ist so ein klassischer Übertragungsfehler gewesen.
Aber du kannst
sehr gut vorstellen.
Du kannst Beziehungen, also.
Naja, ich habe ja mal an einer Uni Übersetzungswissenschaften durchaus studiert.
Ich vergesse es immer wieder. Auf jeden Fall, ich werde nicht mehr studieren. Ich werde wahrscheinlich eher bei Garagenverkäufen enden. Und deswegen gehen wir auch dahin zum Garagenverkauf. Wir schalten vor die Garage. Ich werde immer besser. Ich darf nur nicht überdrehen. Ich wollte overpacen sagen, aber ich habe überdrehen gesagt. Jetzt habe ich es doch gesagt.
Ja, ist mir auch aufgefallen.
Was auch immer. Wir sind vor der Garage. Wir haben wieder diese seichte Dixieland-Mucke. Und da sind Menschen. Und Dorothy kommt und sagt, wir haben noch gar nichts verkauft. Vielleicht hätten wir was zu essen anbieten sollen. Und die trockene Antwort von Kate ist, Mami, das ist ein Garagenverkauf und keine Vernissage.
This is a garage sale, not a luau.
Luau? Ist das sowas wie eine Schulaula?
So ähnlich. Das ist so eine, ja, wie soll ich sagen, so eine hawaiianische Party am Strand.
Ah, aber dann verstehe ich das mit den Häppchen. Na gut.
Nein.
Ja,
vielleicht ja auch.
Was soll's?
Vielleicht wird da entgräteter Lachs gereicht. Wie heißt das?
Mit oder ohne Kopf?
Klassisch melmakianisch. Melmakianisch.
Auf jeden Fall kommt jetzt was, denn Menschen möchten Dinge kaufen, und diese Menschen sieht man sonst nicht in der Serie, und deswegen haben wir was genau?
Brian, wir haben einen 3, 2, 1.
Gaster-Alarm.
Alarm.
Ja, Mist. Du kannst doch das Gaster und das Alarm nicht so weit auseinanderziehen. Hast mich jetzt voll verarscht. Finde ich nicht nett. Ich bin jetzt für 5 Sekunden beleidigt.
Okay, ich stoppe die Zeit.
Fertig.
Dann schießen wir los. Das wird jetzt eine ganze Latte, aber ich möchte jeden einzelnen Darstellenden auch entsprechend würdigen.
Tu es.
Pamela McMyler zum Beispiel als die Frau mit der Lampe, die nebenbei auch einen der schönsten Gags dieser Folge machen darf.
Ja, oh ja, ja, ja.
Den erzählst du gleich ohne mich.
Greife es einfach mal kurz vor, als dann der zweite Gast da kommt, den du auch erwähnst, sie können doch nicht allen Ernstes $5,000 für diese Kaffeemaschine verlangen. Ah, du bekommst doch immerhin 2,5 Lampen dafür.
Ja.
Sehr gut.
Und sie macht es so gut, dabei sind Sitcoms eigentlich gar nicht ihr Ding. Neben Alf hat sie in Herzbube mit 2 Damen mitgespielt und ganz am Anfang ihrer Karriere mal in der Addams Family. Aber das war's. Es waren eher ernste TV-Rollen. Mhm. Polizeibericht, FBI, der Chef, Chief Ironside, weißt du, Mannix. Mhm. Aber auch in Notruf California oder bei den Waltons. Ernste TV-Rollen. Und ich kenne sie als Lauries Mutter in Halloween 2. Eine kleine Horrorfilm-Überraschung für dich.
Oh,
ganz kleine Rolle. Frauenkehr zurück, genau, im zweiten.
Nee, im Remake oder im Original von Carpenter?
Nein. Ganz das Frauenkehr zurück, das ist der zweite.
Ah, ja, okay.
Der originale zweite. Dann haben wir Als zweites Phil Rubinstein als Mann mit der Kaffeemaschine, mit den Ausmaßen eines Thermomix, eine gewaltige Kaffeemaschine.
Die so viel wert ist wie 2,5 Lampen.
Und Brian, den habe ich immer gerne gesehen. Er hat immer wieder kleine Rollen in Kinofilmen auch übernommen, also Mannequin zum Beispiel, Tango und Cash. Mm. Dir muss ich das nicht erklären, aber für die da draußen mit Stallone und Kurt Russell.
Jawohl.
Und in Robocop 2 hat er auch eine kleine Rolle gehabt. Mhm. Aber ich kenne ihn aus einer Folge von Hulk und aus dieser tollen Golden Girls Folge, wo die drei Damen Burt Reynolds treffen wollen und als vermeintliche Prostituierte verhaftet werden. Und in der Folge spielt Rubinstein diesen Kammerjäger. Das ist so ein großartiger Gastauftritt zum Schießen. Und Gastauftritte, da hat er auch in etlichen Krimi- und Actionserien gehabt. Kojak, TJ Hooker, Remington Steele, Airwolf, Knight Rider, Street Hawk, oh. Hunter, Hardcastle, McCormick, Mike Hammer. Also das ganze Brett, ja. Und ebenso in Sitcoms, da kannst du auch ewig aufzählen. Taxi, Newhart, Full House, Wer ist hier der Boss? Harrys wundersames Strafgericht. Und viel zu früh gestorben, nämlich schon 1992.
Hm.
Und dann haben wir als dritten Bob Larkin. Als Air Force-Veteran. Also ich lese seine Uniform als die eines Air Force-Piloten.
Moment, der haut aber auch einen Mördergag raus. Haben Sie noch mehr von diesen 2000 Dollar Schraubenzieher?
Oder 800 Dollar
Schraubenzieher, genau.
So, und das ist ein echtes Urgestein. Larkin war über 60 Jahre im Showbusiness tätig. Gastauftritte in Quincy, Polizeirevier, Hill Street, Colt für alle Fälle, Cagney und Lacey mal wieder, das A-Team und dann wieder Knight Rider, Trio mit vier Fäusten, ein Grieche erobert Chicago, wunderbare Jahre, Parker Lewis, Mann, Mann, Mann. Und in jüngerer Zeit noch in Gilmore Girls, Parks and Recreation und Weeds. Also die Liste ist wirklich lang. Und auf der Kinoleinwand sah man ihn zum Beispiel in Wayne's World 2 und, jetzt kommt's, Brian, Freitag, der 13. Teil 6. Jason lebt.
Jesus Gott, Jürgen lebt. Ach du lieber Himmel.
Jürgen lebt.
Jürgen.
Und an die Szene kannst du dich eventuell sogar erinnern, weil er spielt diesen Friedhofswärter, der das Grab zuschüttet.
Ah, ja.
Und sich dann mit seiner Schnapsflasche unterhält. Und dann wird er irgendwie im Wald oder so oder im angrenzenden Wäldchen irgendwie von Jason dann erledigt.
Ja. Ja,
erinnerst du dich? Ja.
Dunkel.
Das ist Bob Larkin.
Geil.
Ja. So, jetzt habe ich sie alle durch, ne? Die bei dem Garagenverkauf.
So, und bevor wir jetzt in die Küche zurückgehen, sage ich Stopp. Denn.
Wow.
Bevor der Air Force-Mensch auftritt, fällt den Tenners natürlich auf, dass die Preise viel zu hoch sind. Und Kate sagt. Es ist ein kurzer Dialog, Kate Willy, deswegen sage ich jetzt nicht, wer ist. Ich fange einfach mit Kate an. Sieh mal, das sieht aus wie die Handschrift von einem Zweijährigen. Oder von jemandem, der viel, viel älter ist. Es ist, und nee, hast du dir wieder wehgetan? Bitte nicht.
Ja, man hat's gehört.
Ja, ich hab's gehört. Oh. Klunk. Oh. Es ist so ein klassischer Willy, der versucht, vernünftig zu bleiben und dann komplett ausrastet. Great. Sehr schön.
Oh, schön, dass du den noch reingeholt hast. Den,
ja,
den hätten wir nicht unterschlagen dürfen.
Der musste sein. Aber die 800 Dollar Schraubenzieher, die mussten wir natürlich mit reinnehmen. Und ich foreshadowe wohl schon mal, wir haben ja noch einen Gastsaal. Holy shit. Weiß nicht, wie ich die Folge durchstehen soll. So, liebe Zuhörende. Ihr merkt schon, hier passiert alles Schlag auf Schlag mit sehr vielen Szenenwechseln entgegen zu der vorherigen Folge. Wir sind in der Küche.
Ich habe mich beim Lachen gezerrt. Ja.
Gezerrt. Scheiße. Yes. Ich könnte jetzt ein Lethal Batman-Zitat bringen, aber ich lasse es einfach.
Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Okay, jetzt habe ich es gemacht.
Du trägst ja den Hüftgürtel. Nein, ich habe ja beim Gewichtheben was gezerrt. Okay. Die Tenners zerren sich auf die Nerven, wo denn eigentlich der Außerirdische ist, denn er steckt unter dem Tisch. Und er ist sehr verängstigt und das Puppenspiel tut sein Übriges dazu. Also er hat wirklich sehr, sehr Angst. Sie fragen ihn, was er gemacht hat.
Ich zittere.
Was tust du da unten, Alf? Ich zittere. Ich will gar nicht so sehr auf den Dialog eingehen. Er bringt was Wichtiges. Er bringt noch auf, dass er halt Geld besorgen wollte und dass er durch Großmama darauf gekommen ist. Und natürlich ihren Buchmacher. Und in dem Moment klingelt es. Und Willi will an die Tür. Und da sind wir beim dritten Textilvorfall.
Großartig.
Das wird, glaube ich, auch ab Staffel 3 im Vorspann gezeigt, wie
ja,
Alf
genau diese Szene. Genau, hast recht.
Hellblauen Pullover zieht, macht den Kerl ja nicht auf und Willi zieht den Pullover. Und wir wechseln ins Wohnzimmer, denn die Tanners gehen ins Wohnzimmer. Ja. Und Willi öffnet die Tür. Und ich glaube, wir machen das jetzt direkt, denn das ist der nächste. 3, 2, 1, Gaststar Alarm. Immerhin habe ich den Alarm mit. Du machst das mit Absicht, ne? Das habe ich schon gemerkt.
Du hast mit Absicht gerade eine Pause gemacht. Alter, ich hau dir.
Ich hau dir mit dem Nagelholz, du.
Das ist David Leisure als Nick the Fish Mintz in diesem hinreißenden Bowling-Shirt. Und oh, den David hat man gerne besetzt. Und man besetzt ihn bis heute. Seinen Einstand verdankt er den Zuckers. Sie gaben ihm eine kleine Rolle in Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug und später in Die unglaubliche Reise in einem verrückten Raumschiff dann noch. Gastauftritte folgten unter anderem in TJ Hooker, Sledgehammer, Schrecklich nette Familie, Golden Girls, Blossom, Superman, Die Abenteuer von Lois und Clark, Renegade, Diagnose Mord, ich habe das alles geguckt, Sabrina, total verhext, davon hatten wir es gerade schon und in jüngerer Zeit taucht er öfters mal in Seifenopern auf, Schatten der Leidenschaft, Zeit der Sehnsucht, General Hospital hat er gemacht. Hervorzuheben ist auf jeden Fall noch seine Hauptrolle in der Sitcom Harry's Nest, die im gleichen Serienuniversum wie Golden Girls spielt. Da guckt auch Sophia Petrillo öfters mal vorbei. Und dann wäre da noch seine Nebenrolle im Kinofilm 10 Dinge, die ich an dir hasse. Ganz toller Typ.
Bei mir ist das so dieses klassische, den kenne ich irgendwoher. Der kommt mir bekannt vor.
US-Fernsehgesicht habe ich das mal genannt.
Ja, genau. Und sein Entrance ist natürlich toll, ne? Alf Tanner, nicht wahr? Ach, sie klingen am Telefon so komisch. Sie klingen am Telefon so anders. Sind sie auch erkältet? Und es geht Smalltalk, tralala. Und eigentlich macht Nick Mintz ja einen ganz netten Eindruck, bis auf das halt sein Bowling-Shirt bis zum Bauchnabel offen ist. Aber ich glaube, das ist dem Jahrzehnt geschuldet. Und es geht um seine Erkältung. Und Kate sagt, vielleicht versuchen sie es mal mit Zitronen und, weiß ich nicht.
Honig?
Ja, vielleicht versuchen sie es mal mit Zitronen und Honig. Und er antwortet, ja, vielleicht versuche ich das mal. So, wo ist denn nun mein Geld? Ihr Geld? Ja, $6,000. Und jetzt kommt der Moment. Und ich sage es jetzt schon. Das ist mein Lieblingszitat. Willi, völlig entgeistert. Sie denken, ich habe über Sie eine Wette platziert und jetzt schulde ich Ihnen. Und dann geht der Blick in Richtung Küchentür. $6,000? Der Fisch? Fisch bejaht? Der Fisch bejaht. Super, ne? Der Fisch bejaht.
Der Fisch bejaht.
Der Fisch bejaht. Man macht Herrn Mintz klar, dass man keine $6,000 hat und der Fisch macht ebenfalls klar, sie werden das Geld besorgen. Ansonsten wird hier einiges zu Bruch gehen. Er nimmt eine Vase und lässt sie auf den Boden fallen, wie Willy erschrickt oder Max Wright ist auch priceless. Großartig.
Ich möchte dich korrigieren. Er sagt, dann bricht hier einiges
zusammen. Dann bricht hier einiges zusammen.
Also, und ich finde das, was du gesagt hast, würde viel besser gehen. Dann wird hier einiges zu Bruch gehen. Ne? Man könnte dann sagen, okay, Vase, Knochen, was auch immer, ne? Bricht hier einiges zusammen, ist dann seltsam an der Stelle. Im Englischen sagt er, und da wird ein Gag von vorher wieder aufgenommen, im Englischen sagt er, let's keep that hypothetical. Also überlassen wir das der Hypothese.
Ah.
Oder lassen wir das hypothetisch.
Lassen wir das hypothetisch, Hypothek.
Genau. Richtig. Nicht wegen Hypothek, sondern auch, weil Alf ja auch Kate gegenüber hypothetisch gesprochen hat, fand ich das witzig.
Also ah, ja, natürlich.
Nochmal die hypothetische Frage, die er Kate gestellt hat, fand ich einfach dann komisch an der Stelle. Ja. Bevor wir Zuschriften kriegen, müssen wir vielleicht ganz kurz nochmal über die Figur des Nick Minz reden, weil die auch nochmal in einem anderen Zusammenhang auftaucht, nämlich bei den drei Fragezeichen.
Ja.
Da gibt's ein Drei-Fragezeichen-Abenteuer, das heißt Im Reich der Ungeheuer. Der Reim war nicht beabsichtigt. Und da gibt es eben auch die Figur des Buchmachers Nick Minz. Und lustigerweise schuldet jemand in diesem Buch, in dieser Geschichte, dem Nick Minz $6,000.
Echt? Boah, wie geil.
Echt. Und deswegen habe ich den Autoren angeschrieben, den Hendrik Buchner, der noch für weitere Drei-Fragezeichen-Abenteuer sich auch verantwortlich zeichnete. Und habe ihn gefragt, die Parallelen sind ja klar, ne? Also wenn die Übereinstimmung den Namen, den Spitznamen und den Beruf umfasst, ne? Dann glaube ich hier nicht an einen Zufall.
Nein.
Aber ich wollte es mal aus seinem Mund beziehungsweise aus seiner Feder hören, ob er ein ALF-Fan ist. Aber, wie das so oft der Fall ist, zum Redaktionsschluss hat sich Herr Buchner noch nicht bei mir zurückgemeldet.
Also es ist definitiv, also für mich ist es definitiv eine Hommage.
Ja, ich glaube es auch.
Muss sein.
Und wenn Herr Buchner sich zurückmeldet, schöne Grüße an der Stelle, falls er vielleicht tatsächlich zuhört. Man weiß es ja nicht, wenn er ein ALF-Fan ist. Wer weiß das denn? Dann würden wir uns freuen, wenn Sie uns kurz zurückschröben.
Schruben Sie bitte, Herr Buchner, schruben Sie.
Hallo, hier schaltet sich wieder der Lars vom Schneidetisch dazu. Tatsächlich gab es zwischenzeitlich Post aus Rocky Beach. Hendrik Buchner hat sich tatsächlich bei uns gemeldet und mir bescheinigt, dass ich seit Erscheinen des Buches erst der Dritte bin, der sich wegen der versteckten Hommage per Mail bei ihm gemeldet hat. Er hat unumwunden zugegeben, dass er ein ALF-Fan der ersten Stunde ist. Ich zitiere ihn jetzt einfach mal direkt. Da passte einfach alles. Von den fabelhaften Darstellern über die wunderbare Musik bis hin zur grandiosen deutschen Synchronbesetzung. Allen voran natürlich das kongeniale Duo Tommy Pieper und Nils Klausnitzer. Als dann in meinem Reich der Ungeheuer die Themen Wetten und Pferderennen aufkamen, war für mich völlig klar, welcher legendäre Buchmacher zurückkehren würde, um die $6,000 Schulden, natürlich dieselbe Summe wie bei ALF, mit dem nötigen Nachdruck einzutreiben. Nick der Fisch Minz. Nebenbei bemerkt, großartig stimmlich verkörpert von Hans-Georg Pantschak alias Mark Hamill, Luke Skywalker und Wayland Smithers, die Simpsons. Das fand ich jetzt besonders gut, dass er uns diese Info noch mitgegeben hat. Die hat mir ja grandios unterschlagen. Ich habe Hendrik Buchner dann noch nach seinen Lieblingsepisoden gefragt, was er gar nicht so einfach beantworten konnte. Also Schulden und Sühne, das Fenster zum Garten und die Nacht, in der die Pizza kam, rangieren bei ihm ziemlich weit oben. Die beiden letztgenannten wegen des Suspense-Plots. Eben alte Hitchcock-Schule, ergänzt Hendrik. Tausend Dank, lieber Hendrik, aus dem Thunfischstudio nach Rocky Beach für deine ausführliche Antwort. Und hier geht's jetzt regulär weiter. Großartig, $6,000.
Die $6,000 sind ein gutes Stichwort, weil diese $6,000 leiten jetzt noch die Szene aus, bevor es zur Überblende geht. Denn Kate sagt, wie kommen wir denn jetzt an $6,000? Willi antwortet, vielleicht kauft ja jemand die Klappstühle.
Und genau da waren die Klappstühle.
Genau.
Großartig.
Ja. Und dann blenden wir in die Küche. Kate und Willi kommen rein. ALF sitzt da mit einem Tonbandgerät. Ich, Gordon Shumway, im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte. Willi und dieser Monster-Gag, der ist mir auch jetzt wirklich aufgefallen. Ich fange nochmal an. Ich, Gordon Shumway, im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte. Willi macht das Tonbandgerät aus. Das glaubt dir keiner mehr. Bezogen auf dieses im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte, das glaubt ja keiner mehr. Und hier folgt auch Gag auf Gag auf Gag. Ja, sie schreien, Willi regt sich auf, Kate regt sich auf, Lynn und Brian kommen rein. Was macht ihr denn hier drin? Draußen läuft der Verkauf. Wir schreien ALF an. Ah, um was geht es diesmal? Geld oder Essen? Und ALF antwortet, bin ich denn schon so berechenbar geworden?
Ja.
Es ist so gut. Er schiebt die Schuld auf Großmama Dorothy. Er wollte doch nur helfen. Er wollte die Tenners vom Armenhaus bewahren. Die Löschung schon wieder. Er hat es scheinbar nicht richtig verstanden. Da kommt der nächste Mörder-Gag. Als Willi sagt, wir haben das nötige Geld für die Hypothek schon lange bereitgestellt. Antwort, oh, und pumpst du mir davon vielleicht 6.000? Es ist super. Es ist echt gut. Oh, oh boy. Aber, liebe Zuhörende, es geht noch weiter, es geht noch weiter. Es kommt noch eine Wahnsinns-Willy-Quote. Die Tanner-Kinder, ne, Brian sagt, ich habe $3 oder $6 in meinem Sparschwein. Lynn sagt, ich habe auch was zusammengespart. Die Tanners regen sich weiter auf. Lynn ergreift in dem Moment Partei für Alf, dass er doch nur helfen wollte. Und dann kommt dieser Satz. Dann kommt dieser Satz von Willy. Ja, du hast recht, du hast recht. Alf, sind 6.000 genug oder brauchst du noch einen Vorschuss für deine nächste Hilfsaktion?
Ja.
Hast du noch was hinzuzufügen?
Er bräuchte ein Sarkasmus-Schild dafür.
Ja. Sarkasm. Hast du noch was hinzuzufügen? Denn es geht Schlag auf Schlag.
Für die Küchenszene hier.
Ja.
Vielleicht zweierlei.
Ja.
Alf sagt, dass da draußen irgendwo ein Galgen mit seinem Namen draufsteht.
Draußen steht ein Galgen mit meinem Namen.
Das ist natürlich keine Buchmachermethode, einen Galgen aufzustellen. Deswegen war ich neugierig, was da im Original ist.
Oh ja.
Und wir haben es oft betont, es ist im Original manchmal saftiger, es ist manchmal konkreter, es ist auch manchmal ein klein wenig gewalttätiger.
Oha.
Sein Name prangt auf einem Fleischerhaken.
Oh. Ach du liebe Herrgott.
Bevor wir da rüber ins Wohnzimmer schalten, noch die Frage von Kate an Dorothy. Mami, ist dieser Mr. Minz ein gewalttätiger Mann? Und sie sagt,
ja,
ja, aber er ist fair.
Also ich breche dir nur ein Bein, nicht beide.
Ist der Minz ein gewalttätiger? Ich mache hier schon mal ein Lesezeichen für den besten Gag der Folge. Und damit mache ich meiner Süßen auch eine Freude, weil die hat mit mir die Folge geguckt und findet den auch großartig. Das ist ein richtig guter Gag, den nehme ich schon.
Wie konnte der mir durchlaufen? Aber ja, ich sehe einen Mirror vor mir. Ja. Und es,
aber Brian, für sowas hast du doch mich, die Ukulele und das Meer.
Und ich sehe einen Mirror auch, man liest dir von den Lippen ab, Body's fair. Ah. Bevor wir jetzt diese Folge noch singend und Ukulele spielend vertonen, springen wir ins Wohnzimmer, denn es klingelt. Und es rechnet natürlich jeder damit, dass es der faire Mr. Minz ist. Und das ist auch so ein schöner Entrance, die Tür geht auf, haben wir dann Gaststar-Alarm?
Ja.
Dann geh. Geh zu deinen Gaststar.
Lee Ryan ist das als Carl Buck. Also mal ein Garagenverkaufskunde mit einem echten Rollennamen.
Ha.
Carl Buck. Und der Lee Ryan, der war so rund 20 Jahre im Business. Einstand in Cheers, dann Knight Rider, Street Hawk, Airwolf. Das ist oft so ein Dreiklang, hast du es genannt?
Ja, ja, ja.
Als ob die dieselbe Casting-Agentur haben. Es ist immer Knight Rider, Street Hawk, Airwolf. Ne? Immer irgendwas mit einem Gefährt. Hunter, Colt für alle Fälle, Dallas, Dougie Hauser, Golden Palace, dieser Golden Girls-Ableger. Mhm. Prinz von Bel-Air, Nanny hinter Mond gleich links, Jack und Emergency Room. Aber nach 2005 verliert sich seine Spur und das ist schlecht. Er musste das Raumschiff noch zurückbringen. Ich habe übrigens der geplante Weltraumfilm, von dem er da im Deutschen spricht, der trägt im Original den Titel Jupiter Guys.
Regt sich jetzt bei mir recht wenig.
Okay, dann versuche ich dich anderweitig in Wallung zu bringen. Warum steht das Raumschiff für jedermann sichtbar auf der Garagenauffahrt rum?
Das ist eine gute Frage.
Ja, die habe ich mir extra aufgeschrieben.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann es dir nicht beantworten. Können wir vorher noch ganz kurz vorspringen, als Billy die Tür öffnet und eben nicht den Fisch sieht und einfach nur sagt, oh Gott sei Dank. Vielleicht ein Garagenverkauf inkludiert vielleicht. Na, das ist ja aber auch Quatsch. Wir müssen. Dann hat Kate schlecht aufgeräumt.
Ja. Ey, wenn die Ogmonics da die ganze Zeit rumschleifen, schleichen, dann stelle ich doch das Raumschiff da nicht rum.
Ja, das, in die Ecke. Das ist schon ein bisschen.
Mach eine Plane drüber oder was? Was soll denn das?
Ja, man hätte, du hast da vollkommen recht. Gerade wenn man so neugierige Nachbarn wie die Ogmonics hat. Aber. Wie auch immer. Der Mensch ist da, hat etwas gesehen, das so wie ein Raumschiff aussieht und er würde das gerne kaufen. Es ist nicht zu verkaufen. Ja, aber er ist Requisiteur beim Film und es ist wirklich nicht zu verkaufen. Nein, es hat Erinnerungswert. Würden Sie es vielleicht vermieten? Nein. Und Willy direkt, für wie lange? Also Kate ist in der Situation auch irgendwie so, nee, das machen wir nicht. Und Willy pragmatisch. Ja. Für eine Woche. Nein, das ist, nein, auf keinen Fall. Ich würde Ihnen $4,000 dafür geben. Und wie Max Wright dann auf diesen Typen einen Schritt zugeht und sagt, wie wär's mit 6?
Großartig. Ja.
Und jetzt kommt was, von dem ich weiß, dass du es sehr, sehr liebst. Ich mag es auch. Ich mag es sehr. Aber du liebst es. Kate nimmt Willy zur Seite und sagt einfach nur, müssen wir nicht zuerst jemanden fragen? Und es tönt.
Nimm aus dem das Off- Geld!
Genau. Und die trockene Antwort von Willy zu dem Dude ist einfach nur, das ist unser Geschäftsführer.
Ja, ich liebe es wirklich.
Gib das Geld!
Auf wen soll ich den Scheck ausstellen?
Mr. Nick Minz. Ah, den Fisch. Also Mr. Minz ist scheinbar doch bekannt. Ja, das bringen wir in den Epilog. Der ist diesmal gar nicht so spektakulär. Nee. Aber ich finde, es hat irgendwas. Und ich erkläre dir auch, warum ich das schön finde.
Okay.
Niedlich ist schön. Es ist, finde ich, nicht unbedingt das passende Wort. Ich finde, es hat eher was sentimental-freundschaftliches. Denn Willy sucht in der Mülltonne irgendwas vor der Garage. Und er hört ein Geräusch und er sieht Alf, wie er im Müll rumkramt. Und Willy sagt, was suchst du denn da, Alf? Rabattmarken. Wir erinnern uns, $50 Pferderennen, Rabattmarken. Und was suchst du? Meine Ninja. Und dann, was sagt Alf dann? Dann wünsche ich dir viel Erfolg, wünsche dir viel Glück. Viel Glück. Und Willy sagt, ich dir auch. Und dann blendet die Szene so auf, dass man beide sieht. Und Willy findet tatsächlich die Ninja. Und die Puppe fällt fast in die Mülltonne. Findet aber scheinbar keine Rabattmarken. Aber für mich ist es so ein unausgesprochenes, ich habe eingesehen, was du tun und leisten wolltest für die Familie. Wir sind da irgendwie nochmal heil rausgekommen.
Ja, ich finde die Szene auch gut, aber sie wird mir durch einen richtig blöden, vermeidbaren Synchronisationsfehler verhagelt. Und zwar, und das habe ich verifiziert, das ist sowohl in der Streaming-Version, die ich mir angeguckt habe, als auch auf der DVD ist das so, dass das Wort Danke, was Willy sagt, mit Alfs Stimme gesprochen wird. Da hat man das falsch zusammengesetzt. Eigentlich sollte Willy an der Stelle, glaube ich, ebenfalls viel Glück oder sowas wünschen. Und dann käme aus dem Off von Alf das Danke. Und dann hat man das irgendwie so seltsam zusammengezurrt, dass das Danke auf Willys Lippenbewegungen passt. Das sieht echt komisch aus. Schaut euch das da draußen auch nochmal an, liebe Thunfischende, liebe Haarige. Das ist komisch. Ist mir nie aufgefallen. Aber wir gucken ja offenbar beim Rewatch jetzt mittlerweile so ganz genau hin, Brian.
Ja, definitiv.
Ich weiß nicht, wie viel anderen jetzt auch die Schuppen von den Ohren fallen, wenn sie sich das nochmal angucken. Aber mich hat das erstaunt, dass man das hat so stehen lassen.
Das ist wirklich weird.
Richtig weird.
Komisch. Aber trotzdem. Aber finde ich einen schönen Abschluss von einer sehr schönen Folge. Und was auch immer sehr schön ist, ist natürlich die beinahe Abschlussrubrik. Doch, es ist die Abschlussrubrik. Lieblingszitat und Lieblingsszene. Lieblingszitat / Lieblingsgag. / Lieblingsszene. Lars, möchtest du beginnen?
Ich beginne gerne. Ich nehme als Lieblingsszene die Mr. Minz-Szene in seiner Komplettheit. was Tolleres haben wir nicht? Gut, ich meine, ich finde diese Gags Schlag auf Schlag beim Garagenverkauf finde ich auch ganz gut. Aber ich nehme die Minz-Szene, den Auftritt von ihm, das ist einprägsam. Und jeder Alf-Fan erinnert sich an diese Szene. Und als Gag nehme ich, das hatte ich ja schon vorweggenommen, Mom, is Mr. Minz a violent man? Yes, but he's fair.
Erinnere dich, du darfst zwei nehmen dieses Mal.
Ich darf zwei nehmen, verdammt.
Ja.
Oje. I've got the Midas touch.
Ah, okay.
Ich habe ein goldenes Händchen dafür.
Lieblingszitat, ich kann nicht anders. Könntest du mir nochmal erklären, was Säkularhumanismus bedeutet? Es ist einfach nur zu gut.
David, hast du mich jetzt überrascht?
es macht mich so fertig. Und als Lieblingsszene nehme ich tatsächlich das Pferderennen, als Alf verliert. Ja? Oh. Beachte vor allem das Pferd Nummer 9. Oh, das gerade gestürzt ist. Hä? Und zum Schluss dann noch, steh auf!
Ja. Man könnte natürlich auch noch, wie viel habe ich verloren? Aber das habe ich jetzt schon zweimal zitiert. Einmal letztes Mal, einmal dieses Mal. Ich wollte was anderes nehmen.
Und natürlich, nehmt das Geld! Sehr schön.
Ihr Lieben da draußen, wenn ihr was besser wisst als wir, dann lasst es uns doch bitte auch wissen. Wir können nämlich nicht alles wissen. podcast@hare-im-thunfisch.de ist die E-Mail-Adresse, an die ihr uns schreiben könnt. Wir freuen uns über jede Mail und wir antworten auch.
Ja.
Ihr könnt uns aktiv unterstützen, sowohl monetär als auch komplett unentgeltlich. Das Unentgeltliche zuerst, wenn ihr ein Facebook-Konto habt, folgt uns bitte. Wenn ihr ein Instagram-Konto habt, folgt uns bitte. Wenn ihr ein Mastodon-Konto habt, folgt uns doch.
Folgt uns bitte.
Hört ihr uns über Spotify, so abonniert uns da bitte und gebt uns am besten auch eine Sternebewertung. Wenn ihr uns über Apple Podcasts hört, so abonniert uns dort. Auch dort könnt ihr uns eine Sternebewertung geben und eine Rezension schreiben. Wie kürzlich passiert vom Nutzer. Danke dafür. All diese einzelnen Aktionen erhöhen unsere Reichweite und sorgen dafür, dass noch mehr Menschen unseren Podcast finden. Und euch kostet das nur einen Klick, etwas Geklapper auf der Tastatur und ein Lächeln. Vielen Dank im Voraus. Zur monetären Seite, falls ihr am Ende des Monats nicht wisst, wohin mit dem Restgeld. Wir sind ja kategorisch gegen Paywalls. Trotzdem verursacht uns der Podcast Kosten für Software, Hosting und Online-Dienste. Wir haben uns abgeschminkt, dass wir komplett null auf null rauskommen. Hobbys kosten immer Geld und das hier ist ein Hobby. Andere sammeln Oldtimer oder was. Aber uns ist allein schon mit ein paar Auphonic-Stunden geholfen. Auphonic ist ein Online-Tool, mit dem wir besser klingen, als wir sonst klingen würden. Und dass unser Gelaber auf Studio-Quali hochfiedelt, wie ein Kollege das immer sagt. Über den entsprechenden Link in den Shownotes könnt ihr uns Stunden für Auphonic zukommen lassen. Wie kürzlich mal wieder passiert von einem anonymen Spender bzw. einer Spenderin, der oder die sich nicht weiter zu erkennen geben wollte. Brian, das finde ich immer am besten, ne? Wenn da jemand kommt, uns Auphonic-Stunden schenkt und quasi wie Zorro auf dem Sossen wieder im Nebel verschwindet. Das finde ich eine edle Tat. Ja.
Ich möchte mich nicht zu erkennen geben. Oder Phantomias, der fiel mir gerade spontan ein.
Ja, Brian, was bleibt uns denn jetzt noch?
Ja, ich würde mal sagen, ganz pragmatisch gesagt, wenn ihr übernächste Woche nichts Besseres zu tun habt, dann schaltet doch wieder rein, wenn ihr den lieben Lars sagen hören wollt.
Willy, das war ein Missverständnis. Ein Missverständnis? Ein Missverständnis? Du bringst mich beinahe um die Ecke und sagst, es war ein Missverständnis? Ist ja schon gut, dann sag ich eben, ich habe mich geirrt. Ding Dong, vielleicht solltest du so aufmachen, das ist wahrscheinlich Verbraucher-Ad.
Das ist die, oh Gott.
Brian, wie heißt die Folge? Was ist es?
Brian's Sternstunde.
Ja, es ist Brian's Sternstunde und es wird auch die deine sein, Brian. Es wird auch die deine sein.
Wir freuen uns auf kaputte Fernseher, Planeten, die nur der Melmaki kennt und natürlich über Rand McNallys Führer zu den Sternen.
Macht's gut da draußen. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.